Unsere kleine Welt. Was Windeln und Weltpolitik verbindet, warum Tränen größer sind als Tore und warum jeder Pups ein Promi wird. Das ist unser Podcast-Diary. Geschrieben von Philipp, gelesen von Fanny, inspiriert von Oskar und Lilly. Im vergangenen Herbst 2019, erinnert ihr euch noch? Hammer, wie lange einem das her erscheint. Da hatten unsere Kinder Oskar und Lilly zusammen addiert 100.000 Mal Schnupfen. Das ist unser voller Ernst. Die Zahl ist nicht gerundet oder grob geschätzt oder nachträglich hochhelikoptert. Nein, wir sind rückblickend überzeugt, auch nach Durchsicht unserer Unterlagen. Oskar hatte 60.000 Mal eine Rotznase, Lilly schniefte 40.000 Mal. Also gut, die Zahl variiert je nachdem, ob man vom meteorologischen oder vom kalendarischen Herbstanfang oder vom meteorologischen oder kalendarischen Herbstende ausrechnet. Aber wir wollen ja jetzt auch nicht kleinlich werden. Unsere Kinder, letzter Herbst, 100.000 Mal. Achi! So. Nun ist diese Information von keinerlei Nachrichten wert, höchstens für die Zellstoffproduktion. Aber oft ist es ja so. Triviale Informationen gewinnen in Verbindung mit anderen trivialen Informationen plötzlich Relevanz. So ist das auch mit unserer Ausflussproblematik. Wenn die Kindernase läuft, kräftig schnauben, nochmal, nochmal, super, Ende der Geschichte. Irrelevant. Solange nicht etwas anderes dazukommt. Zum Beispiel die Handreichung für die Kindertagesbetreuung in einem eingeschränkten Regelbetrieb nach Maßgaben des Infektionsschutzes aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie aus dem NRW-Familienministerium. Menschen, die sich wie wir die Frage stellen, wie Kinderbetreuung aussehen könnte, wenn im Herbst wieder Erkältungen die Runde machen, von einer zweiten Corona-Welle mal gar nicht zu reden, denen donnert das NRW-Familienministerium grimmig entgegen, Kinder dürfen generell nicht betreut werden, wenn sie Krankheitssymptome aufweisen. Die Art und Ausweisung der Krankheitssymptome sind dabei unerheblich. Bums. Das sitzt erstmal. Die Landesbeamten von Rhein und Ruhr, deren Kinder offenbar eine uns unerklärliche Resilienz gegenüber Erkältungsviren aufweisen, haben mittels einer Handreichung mal soeben en passant und ohne mit der Wimper zu zucken folgendes Signal an alle Eltern in ihrem Zuständigkeitsbereich ausgegeben. Wann immer eure Brut zwischen Riechorgan und Oberlippe leicht feucht daherkommt, könnt ihr euch eure Sehnsucht nach ein bisschen Normalität im Familien- und Arbeitsleben links oder rechts von der Nase hinnageln. An die Backe nämlich. Kind macht Hatschi, Essig ist es mit der Betreuung. So, ein Elternteil kann sich kindkrank melden und die Rotznasen zu Hause verarzten. In den Kitas haben die Kleinen jedenfalls nichts verloren. Ja. Kindkrank ist ein leichthin so dahingeschriebenes Wort. Ist das Kind krank, hat jeder Arbeitnehmer erst einmal das in § 45 Sozialgesetzbuch verbriefte Recht, sich sofort vom Dienst freistellen zu lassen. Ist das Kind jünger als 12 Jahre, was Kita-Kinder meistens sind, kann diese Freistellung von verheirateten Elternteilen an jeweils 10 Tagen im Jahr in Anspruch genommen werden. Die Lohnfortzahlung liegt in vielen Fällen nicht beim Arbeitgeber. Das ist in einer großen Zahl von Arbeitsverträgen, Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen ausgeschlossen. Der Gesetzgeber nimmt daher die Krankenkassen in die Pflicht, soweit er das kann. Gesetzlich Versicherte erhalten von ihrer Kasse an diesen 10 Tagen eine Krankengeldzahlung, die minimal 70% des Bruttoarbeitslohnes und maximal 90% des Nettoarbeitslohnes beträgt. Privatversicherte, die gucken in den allermeisten Fällen übrigens in die Röhre. Ihre Verträge beziehen sich explizit nur auf die versicherte Person. Eine Lohnfortzahlung besteht hier nicht, wenn das Kind krank ist. Dafür gibt es zwar Zusatzversicherungen, aber naja, mal ehrlich, wer versichert sich schon privat gegen Schnupfnasen des eigenen Nachwuchses? So, also das war jetzt ziemlich technisch, aber wir wollen ja etwas lernen. Nun, da wir diese rechtlichen Feinheiten gelernt haben, worüber zum Teufel sollen wir uns zuerst aufregen? Erstens, wenn jede Schnupfnase im Herbst schon ausreicht, um ein Kind von der Betreuung auszuschließen, dann sind 10 Tage nicht besonders üppig in Relation zu den 100.000 Tagen, die unsere Kinder zumindest in einem handelsüblichen Herbst subnasal nässen. Meteorologisch beginnt der Herbst am 1. September und endet am 30. November. Selbst wenn unser Nachwuchs bis zum Herbstanfang keinen einzigen Tag krank gewesen wäre, und wir setzen den Konjunktiv hier bewusst, sind unsere ersten 10 Tage spätestens am 1. Oktober aufgebraucht. Ende Oktober haben wir dann beide keine Kindkranktage mehr übrig und ab da, so die zartfühlende Handreichung des NRW-Familienministeriums, sind wir familienorganisatorisch und auch finanziell in Gottes Hand. Danke für nix. Kommen wir zu zweitens. Teilen wir uns diese 2x10 Tage, also 20 im Sinne der Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Kinderbetreuung 1:1 auf, dann fehle ich 10 Tage bei 70% Lohnfortzahlung. Sagen wir, das geht ins Geld. Nimmt danach Philipp 10 weitere Kindkranktage, dann tut er das bei 0% Lohnfortzahlung, weil er sich in jüngeren, gesünderen und sorgenfreieren Zeiten eine private Krankenversicherung hat aufschwatzen lassen. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt hat unser Brut und dann in Zusammenarbeit mit ein paar Beamten ein recht spürbares Loch in die Haushaltskasse genießt. Fein, dankeschön nochmal. Drittens. Natürlich können wir, um dieses Loch wenigstens ein wenig zu stopfen, die 10 Tage von Philipp mir zuschlagen lassen. Also ich darf 20 Tage zu Hause bleiben mit den Triefnasen, damit wir nicht 10 Tage lang auf Philipps kompletten Lohn verzichten müssen. Zumindest, wenn unser Arbeitgeber dem zustimmt, was er wohl tun wird. Das ist zwar finanziell angenehm, aber es zementiert natürlich die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau bei der Kinderbetreuung. Denn natürlich hat Philipp, der älter ist als ich, länger im Beruf und keine 2 Kinder in die Welt gepresst hat und danach lange zu Hause geblieben ist, einen deutlich besser dotierten Arbeitsvertrag als ich. Ja, wie das eben so ist. Und die Tatsache, dass das Austragen unserer beiden Kinder ziemlich ungleich unter uns verteilt war, führt also am Ende dazu, dass im Krankheitsfall der Nachzucht wieder ich diejenige bin, die eher zu Hause bleibt. Ganz einfach deshalb, weil wir uns als Paar eher den Ausfall von 30% meines Lohns leisten können, als den Ausfall von 100% seines Lohns. Und selbst wenn er nicht privat versichert wäre, würden sein kindkrankheitsbedingter Ausfall uns finanziell mehr wehtun als meiner. Also bleibe natürlich im Zweifel ich zu Hause, wenn die Kita sich weigert, Kinder mit Schnupfen aufzunehmen. So viel zu den Themen Gleichberechtigung und gerechte Verteilung der Last bei Betreuung von Kindern oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Prima. Ist ja wunderbar. Willkommen im 21. Jahrhundert. Und wir sind ja kein Einzelfall. Ganz im Gegenteil, wir sind ja noch privilegiert. Elternverbände laufen an diesen Tagen Sturm gegen die Schnupfnasen-Handreichung aus Nordrhein-Westfalen. Für viele Eltern, vor allem für Alleinerziehende, ist eine halbwegs funktionierende Kinderbetreuung von existenzieller Bedeutung. Wenn sie länger ausfallen wegen einer Schnupfnase ihrer Kinder, man kann das nicht oft genug aussprechen, dann droht ihnen und ihrem Nachwuchs schnell das Abrutschen in die Armut. Doch auch in der handelsüblichen Vater-Mutter-Kind-Konstellation ist die Kinderbetreuung eine so entscheidende Säule des Alltags, dass man sie nicht leichtfertig aus dem Konstrukt entfernen darf. Man muss nicht in prekären Verhältnissen leben, um auf sie angewiesen zu sein. Mieten müssen bezahlt werden, Kredite bedient, Lebensmittel gekauft. Wir kennen wirklich viele Eltern und es gibt unter ihnen kaum welche, die nicht mit großer Sorge und geballter Faust in der Tasche auf den Herbst sehen. Es ist das Thema. Was passiert, wenn die zweite Welle kommt und selbst wenn sie ausbleibt? Unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen wird Betreuung stattfinden? Wird meinem Kind tatsächlich beim ersten Niesen die Kita-Türe vor der Nase zugeknallt und muss ich dann tatsächlich sofort zum Kinderarzt, um mir einen Zettel zu beschaffen, der meinem Kind einen Schnupfen attestiert, damit ich auf dieser Basis wenigstens nur auf 30% meines Lohnes verzichten muss? Was wird mein Arbeitgeber sagen, wenn ich das gefühlt alle paar Tage machen muss? Wie knackevoll werden die Kinderarztpraxen sein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzen? Muss ich mein Kind nun alle 2 Hatschis auf Corona testen lassen? Ja, einen solchen negativen Test will nämlich beispielsweise Bayern einfordern für jedes Kita-Kind, das sich im Herbst erkältet. Na, servus. Natürlich, wir leben in den Zeiten einer Pandemie und ja, natürlich, das Leben funktioniert im Jahr 2020 unter dem Eindruck von Corona anders als in anderen Jahren. Wir müssen Zugeständnisse machen, Freiheiten zurückstellen, Rechte preisgeben. Man könnte uns entgegenhalten, dass wir zum Schutz der Risikogruppen unserer Gesellschaft und zur Erholung ihrer wirtschaftlichen Ressourcen Opfer bringen müssen. Daran ist ja auch kein Wort falsch. Nur, das haben wir. Seit März halten wir Abstände ein, so gut wir können. Tragen Masken, haben unser Sozialleben zurückgeschraubt, unsere Kraft und unsere Freizeit zusätzlich in die Betreuung von Oskar und Lilly gesteckt, weil der Staat sich angesichts der Infektionswelle außerstande sah, sie zu gewährleisten. Wir haben zugesehen, wie willkürlich und fahrig über Systemrelevanz diskutiert wurde und wir haben recht geduldig darauf gewartet, dass sie auch uns zugestanden wurde. Wir haben unseren Kindern den Umgang mit ihren Freunden und großen Teilen ihrer Familie versagt. We stayed the fuck home. Wir sind nicht zum Saufen an den Ballermann gefahren, als man wieder reisen durfte, sondern einsam an die Ostsee. Wir waren Hashtag Team Lockdown. Und dass Deutschland, Stand heute, mit einer derart glimpflichen Opferzahl aus der Krise herausgekommen ist, ist nicht nur das Verdienst unseres gut funktionierenden Gesundheitssystems und des besonnenen Handelns unserer Regierung. Es ist auch das Verdienst von Familien wie uns, die mitgemacht haben. Wir haben unseren Teil getan. Dafür und nebenbei gesagt auch für ein paar tausend Euro, die wir jedes Jahr Steuern zahlen, hat dieser Staat auch eine Bringschuld uns gegenüber. Nämlich uns die Rahmenbedingungen für ein halbwegs normales Leben zu schaffen. Auch unter schwierigen Umständen. Dazu gehört, dass Politiker, die mehr Verantwortung haben als wir, gemeinsam mit Experten, die mehr Ahnung haben als wir, und gemeinsam mit Erziehern, die den Kita-Alltag besser organisieren können als wir, einen Regelbetrieb in der Kinderbetreuung herstellen, der uns erlaubt, unser Leben wenigstens halbwegs auskömmlich zu leben. Im Herbst erwarten wir, dass unsere Kinder in die Kita gehen können. Nicht, wenn sie Fieber haben natürlich, nicht, wenn sie husten und schwer atmen und Covid-19-typische Symptome aufweisen. Aber verflixt doch mal, ja, wenn ihre Nase läuft, denn das wird sie im Herbst andauernd tun. Und wenn eine Triefnase schon reicht, dass wir als Eltern wieder auf uns allein gestellt sind und Staat wie Arbeitgeber achselzuckend feststellen, das sei aber nicht ihr Problem, dann können wir uns als Eltern auch aus dieser Solidargemeinschaft abmelden. Die Türe muss schon in beide Richtungen schwingen. Nicht nur bei Adidas und der Lufthansa. Auch Kinderbetreuung ist systemrelevant, weil Familien sind systemrelevant. Nun hat diese Handreichung aus NRW für einigen Wirbel gesorgt. Es ist ja nicht nur ein wehleidiges Jornaille-Pärchen aus Berlin, das diese Schnupfen-Corona-Panik-Ansage bodenlos findet. Der Deutsche Kita-Verband hat schon schüchtern angemerkt, man müsse die Erzieherinnen und Erzieher mit klaren, praktikablen Richtlinien ausstatten. Offensichtlich sieht man das durch die Handreichung aus Düsseldorf nicht erfüllt. Kinderärzte und Virologen sind sich recht einig, dass ein Ausschluss eines Kindes vom Kita-Betrieb auf der Basis einer Schnupfennase nicht verhältnismäßig ist. Natürlich könne Schnupfen ein Symptom von Corona sein, aber nicht alleine und schon gar nicht sei es ein Indikator für das Vorliegen einer Infektion. Erzieher, Virologen, Kinderärzte, Eltern sowieso. Eine Konsequenz, Nase läuft, Kind muss heim, lässt seit Veröffentlichung der Handreichung niemand ein gutes Haar. NRW-Familienminister Stamp hat die Schüsse inzwischen gehört und reagiert. Ihm sei beim Aufräumen des Kellers Staub in die Nase gelangt. Und als diese dann tat, was Nase in diesem Fall eben so tun, wahre Geschichte, ja, das denken wir uns nicht aus, da sei ihm klar geworden, dass er jetzt auch nicht mehr in die Kita könne. Deshalb nehme er die apodiktische Aussage, dass eine laufende Nase zwingend zum Ausschluss aus der Betreuung führen müsse, Abstand. Das habe zu Missinterpretationen geführt. Also das alleine, inklusive der Episode des Ministers im Keller, das kann man sich schon kaum ausdenken. Die Konsequenz des FDP-Mannes aber schlägt ihm fast den Boden aus. Natürlich dürften Kinder noch in die Kita, auch wenn im Herbst die Nase feucht werde. Sie müssten vorher nur, Achtung, Trommelwirbel, 24 Stunden zu Hause beobachtet werden. Stamp merkt offenbar gar nicht, dass diese Aussage die Handreichung zementiert. Eltern wissen zumindest in Nordrhein-Westfalen im kommenden Herbst abends nicht, ob sie morgens arbeiten können oder ob sie die Kinder am nächsten Tag zu Hause beobachten müssen, deren Nasen natürlich jede einzelne Nacht anfangen könne zu laufen, weil das bei Kindern ebenso ist. Also, wir atmen einmal tief durch, beruhigen uns und versuchen zu verdrängen, was wir gerade gelesen haben. Es ließe sich jetzt vieles sagen und manches wäre justiziabel. Am Ende aber bleibt die Erkenntnis, dass es genau solche Kopfgeburten und Bauchaussagen sind, die Menschen in Zeiten einer Pandemie zutiefst verärgern und verunsichern. Sachlichkeit und Achtsamkeit tun Not. Der Virologe Jonas Schmidt-Schanasit hat sich in der Welt dafür stark gemacht, dass wir mehr darüber diskutieren, wie etwas offen gehalten werden kann oder stattfinden darf und weniger darüber, ob, weil wir mit dieser Pandemie wohl noch lange leben werden müssen. Was also ist nötig, um Kitas offen zu halten? Und das, was dazu nötig ist, was ist uns das wert? Es geht um Klarheit. Zunächst mal regionale Klarheit. Bildung ist Ländersache und deshalb darf jedes Bundesland die Kinderbetreuung mit eigenen Handreichungen regeln. Aber es sollte sie auch in jedem Bundesland geben, mit klaren Richtlinien und klaren Zeitfenstern. Wo gilt etwas und ab wann und wie lange? Was gilt? Welche Symptome sind Ausschlusskriterien für eine Betreuung und welche sind es explizit nicht? Was muss passieren, wenn ein Kind tatsächlich zu Hause bleiben muss? Wird die 10-Tage-Regelung aufgeweicht oder irgendwie das in Corona-Zeiten kulanter? Ist ein Attest vom Kinderarzt notwendig, um Krankentagegeld zu erhalten oder schaffen wir andere Karenzzeiten? Wann ist ein Corona-Test bei den Kindern notwendig und wann nicht? Diese klaren Fragen muss die Politik beantworten. In allen Bundesländern, denn überall dort, wo diese Regelung versäumt wird, schießen die Spekulationen ins Kraut, weil Eltern das Leben ihrer Familien an diesen Antworten orientieren. Was die Politik in diesen Tagen tut, ist das Gegenteil. NRW will Schnupfnasen aussperren. Auch in Bayern gilt diese Regelung. Eine Lockerung ist aber angekündigt. Bis dato gilt, wer niest, darf erst mit negativem Corona-Test zurück in die Betreuung. Berlin und andere Länder versichern, ein Schnupfen sei kein Hinderungsgrund. Andere Länder haben noch gar keine Regelungen veröffentlicht. Das macht in der Summe einfach keinen Sinn. Es verunsichert Erzieher, Eltern und Kinder. Die Grundfrage ist ganz simpel. Wenn mein Kind im Herbst erkältet ist, was passiert dann? Diese Frage muss die Politik beantworten. So einfach ist das. Und wenn eines der 100.000 Hatschis unserer Kinder schon ausreicht, um unsere Familie erneut in einen kompletten Ausnahmezustand zu versetzen, dann hat nicht nur unser Nachwuchs sich etwas eingefangen. Dann ist auch das ganze System krank geworden. Unsere kleine Welt, unser Podcast-Diary. Folgen und liken könnt ihr uns auch bei Instagram, hören bei Spotify, Apple Podcast und Anchor FM. Alle 2 Wochen, immer weltaktuell.